möchte starten mit 1. Mose 1, Vers 27. 1. Mose 1, Vers 27. Da steht: Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und er schuf sie als Mann und Frau. Und ein paar Kapitel später, in 1. Mose 5, Vers 1 und 2, steht: Als Gott den Menschen schuf, machte er ihn nach dem Bilde Gottes und schuf sie als Mann und Frau und segnete sie und gab ihnen den Namen Mensch zur Zeit, da sie geschaffen wurden. Den letzten drei Einheiten haben wir uns beschäftigt mit dem Menschen, Thema Anthropologie, so der Mensch als Ebenbild Gottes. Und heute möchten wir das wie vertiefen mit dem Thema der Mensch als Mann und Frau. Und wir sehen hier in diesen Texten, die ich vorgelesen habe, dass Mann und Frau beide zusammen im Bild Gottes geschaffen wurden. Es geht also um die Geschlechterthematik. Und die Geschlechterthematik ist, würde man sagen, ein sehr umkämpftes Feld in der aktuellen Zeit und auch in der aktuellen Gesellschaft. Vielleicht kann man sagen, dass so in den letzten 60 Jahren eine der gravierendsten Veränderungen in der Geschichte der Menschheit stattgefunden hat. Alexander Strauch nennt es die Revolution der Geschlechter. Und er verweist auf den Historiker William Manchester, der mal gesagt haben soll: Die Ausradierung der Unterschiede zwischen den Geschlechtern ist nicht nur das aufsehenerregendste Thema unserer Zeit, es könnte das tiefgreifendste überhaupt sein, mit dem die Menschheit je konfrontiert wurde. Jetzt dieser Geschlechterkampf hat natürlich auch vor der Gemeinde nicht Halt gemacht. Und so gibt es in bibeltreuen Gemeinden auch eine emotional angespannte Auseinandersetzung so über das biblische Rollenverständnis von Mann und Frau. Und es gibt in dieser Diskussion hauptsächlich zwei Standpunkte. Der eine Standpunkt, den nennt man den komplementären Standpunkt. Alexander Strauch nennt ihn den nicht-feministischen Standpunkt. Und dann gibt es demgegenüber, innerhalb von bibeltreuen Gemeinden, auch den egalitären Standpunkt. Alexander Strauch nennt ihn den evangelikal-feministischen Standpunkt. Jetzt, was ist so der große Unterschied vom komplementären zum egalitären Standpunkt? Vertreter der komplementären, also sich ergänzenden Sichtweise, sind der Meinung, dass die Bibel lehrt, dass Mann und Frau gleich geschaffen worden sind, gleichwertig, aber unterschiedlich in ihren Rollen und in ihrer Autorität. Das hat dann Auswirkungen vor allem auf das Verständnis, wie die Ehe gelebt wird und auch, wie man innerhalb der Gemeinde lebt. Demgegenüber sind die Vertreter des egalitären Standpunkts der Überzeugung, dass die Bibel lehre, dass Mann und Frau gleich geschaffen worden sind und dass das keine Unterschiede bedeutet, auch für Ehe, Familie, Gemeinde. Also keine Unterschiede auch für Dienstbereiche und so. Ich möchte vorwegnehmen, dass ich ein starker Vertreter der komplementären Sichtweise bin. Und insofern werde ich meine Ausführungen auch so gestalten. Ich möchte einfach fair sein, wie ich mich selbst auch einordne. In diesen drei Einheiten möchte ich eingehen, zuerst jetzt mal in dieser Lektion, der Einheit, auf die Gleichheit von Mann und Frau, dann in einer zweiten Einheit die Unterschiede von Mann und Frau und in einer dritten Einheit dann so das Thema sich unterordnen. Sehr umkämpftes Wort so. Aktuelle Probleme, so im Verhältnis von Mann und Frau. Beginnen aber jetzt in dieser Einheit mit dem Thema die Gleichheit von Mann und Frau. Die Bibel macht deutlich, ich habe es vorher gelesen, 1. Mose 1, 27, Kapitel 5, 1 und 2, dass Mann und Frau gleichermaßen im Bild Gottes geschaffen sind. Das heißt, dass Mann und Frau genau gleich Ebenbild Gottes sind und genau gleich in ihrem Leben die Wesenszüge Gottes widerspiegeln. Daraus folgt, Mann und Frau sind gleichbedeutend, sind genau gleich wertvoll. Das heißt, wir haben in alle Ewigkeit den genau gleichen Wert vor Gott, Mann und Frau. Das bedeutet, gerade mal zu Beginn, dass jegliche Gefühle des Hochmuts oder der Minderwertigkeit fehl am Platz sind. Also wenn jemand mir zuhört und denkt, ah, zum Glück bin ich bin mehr wert als, das wäre falsches Denken. So. Vielleicht auch so das Denken, ah, schade, warum bin ich denn? Auch falsch. Gibt keinen Grund, hochmütig zu sein, weil man einem Geschlecht angehört oder auch sich minderwertig zu fühlen. Vielleicht fragt nun jemand, ja, aber was ist denn mit 1. Korinther 11, Vers 7, wo ja steht, denn der Mann darf das Haupt nicht bedecken, weil er Gottes Bild und Ehre ist. Die Frau aber ist die Ehre des Mannes. So, auf den ersten Blick könnte man denken, oh, der Mann ist die Ehre Gottes, die Frau nur die Ehre des Mannes. Ja, aber das wäre zu viel interpretiert hier. Hier geht es um die Frage der Kopfbedeckung, ein schwieriges Thema an sich schon mal. Und dann schreibt hier Paulus einfach, ja, der Mann ist die Ehre Gottes, die Frau ist die Ehre des Mannes. Damit wird nicht gesagt, dass die Frau nicht Ebenbild Gottes ist. Nein, sie ist genauso Ebenbild Gottes. Und sie soll genauso geehrt werden. Es steht nämlich in 1. Petrus 3, 7, ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig mit eurer Frau als dem schwächeren Gefäß zusammenleben und ihr Ehre erweisen. Die Gleichheit der Geschlechter bedeutet, dem Mann und der Frau kommen beide Ehre zu. So steht in 1. Korinther 11, 11 bis 12, doch ist im Herrn weder der Mann ohne die Frau, noch die Frau ohne den Mann. Denn gleich wie die Frau vom Mann kommt, so auch der Mann durch die Frau. Aber alles kommt von Gott. Also Paulus betont, ja, die erste Frau kam vom ersten Mann, aber seither kommt jeder Mann durch die Frau. Und darum sind beide unglaublicher Ehre wert. So. Gleichermaßen wichtig. Jetzt die Gleichheit von Mann und Frau kommt auch im neuen Bund deutlich zum Ausdruck. Ich lese Apostelgeschichte 2, Vers 17 bis 18. Da steht, in den letzten Tagen, spricht Gott, will ich die Menschen mit meinem Geist erfüllen. Eure Söhne und Töchter werden aus göttlicher Eingebung reden. Eure jungen Männer werden Visionen haben und die alten Männer bedeutungsvolle Träume. Allen Männern und Frauen, die mir dienen, will ich in jenen Tagen meinen Geist geben und sie werden in meinem Auftrag prophetisch reden. Das ist ein Zitat aus Joel 2, Vers 28 und 29. Und dann an diesem Pfingsttag, das hat ja Petrus so gepredigt, an diesem Pfingsttag kamen viele Menschen zum Glauben. 3000 ließen sich taufen. Meine Frage, waren das nur Männer, die sich da getauft haben oder taufen ließen? Natürlich nicht. Es waren genauso Männer wie Frauen. Und in den letzten 2000 Jahren haben sich Männer und Frauen taufen lassen. Warum betone ich das so? Weil die Taufe ist das Zeichen des neuen Bundes. Was war das Zeichen des alten Bundes? Die Beschneidung. Und beschnitten wurden nur die männlichen Nachkommen. Und jetzt sehen wir, im neuen Bund werden Männer und Frauen getauft. Also das neue Zeichen der Zugehörigkeit zum Volk Gottes wurde sowohl Männern wie auch Frauen gegeben. Und dann wurde am Pfingsten der Heilige Geist ausgeteilt. Oder der Heilige Geist kam in die gläubigen Menschen. Und jetzt begannen Männer und Frauen in fremden Sprachen zu sprechen und auch mit ihren Geistesgaben Gott zu dienen. Und wenn wir 1. Korinther 12, 11 und 1. Petrus 4, 10 lesen, dann sehen wir, der Heilige Geist teilt aus, wie er will. Und einer diene mit der Gabe, die er bekommen hat. Männer und Frauen. Es gibt keinen Unterschied bei den Geistesgaben. Sehen nirgends in der Bibel einen Hinweis, dass Männer anders begabt würden wie Frauen. Oder dass irgendwie Frauen oder Männer von irgendeiner Gabe ausgeschlossen würden. Gott begabt Männer und Frauen in gleicher Weise. Und jetzt so meine Frage, okay, wer kann besser beten oder Gott Lob singen? Männer oder Frauen? Wer kann Gott besser dienen? Wer ist begabter? Männer oder Frauen? Wer kann in eine größere Tiefe in der Beziehung zu Gott kommen? Männer oder Frauen? Die Antwort ist logisch. Sowohl Männer wie Frauen werden vom Heiligen Geist begabt. Es gibt keinen Unterschied. Und so gab es in der Kirchengeschichte große Männer und auch große Frauen. Ein ganz wichtiger Text in diesem Zusammenhang ist auch Galater 3, 27 und 28. Dort steht: Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. In Bezug auf das Heil gibt es keinen Unterschied zwischen Mann und Frau. Jetzt die Frage, was bedeutet die Gleichheit der Geschlechter für die Praxis? Zunächst einmal möchte ich betonen, dass es in der Gemeinde keine Bürger zweiter Klasse gibt. Und das gilt jetzt ganz generell. In einer Gemeinde wie unserer gibt es nicht Bürger zweiter Klasse oder jemand, der sich als minderwertig fühlen sollte. Weder Einheimische noch Ausländer, wir gehören alle zum gleichen Leib. Weder Chef noch Arbeitnehmer. Ich spreche nicht so gerne von Sklaven, weil das, was die Bibel im Neuen Testament mit Sklave meint, nicht das ist, was wir darunter verstehen. Es geht in der Sklaverei im Neuen Testament eher um ein Angestelltenverhältnis. Vielleicht ein bisschen noch verbindlicher als heute. Aber es geht mehr so darum, in einer Gemeinde wie unserer gibt es keinen Unterschied zwischen dem Chef und einem Mitarbeiter. Wir gehören genau gleich dazu. Und genauso auch gibt es keinen Unterschied zwischen Mann und Frau. Wir gehören alle zum Leib von Jesus. Jetzt müssen wir uns daran erinnern, zur Zeit, als Paulus das so betonte, gab es in Jerusalem den Tempel. In diesem Tempel hat es irgendwo ein Schild, auf dem stand: Es ist bei Todesstrafe verboten, diese Linie zu übertreten für Frauen, Ausländer und Verbrecher. Diese durften nicht in den Innenhof oder ins Innerste des Heiligtums hineingehen, waren ausgeschlossen. Ein frommer Jude zur Zeit des Paulus betete dreimal pro Tag: Ich danke Gott, dass ich kein Heide, kein Unwissender und keine Frau bin. Sag das mal vorstellen, ein frommer Jude, dreimal täglich: Danke Gott, bin ich kein Ausländer, bin ich kein Verbrecher so, danke, bin ich auch keine Frau, Amen. Das war so dieses Denken, so weit weg von Gleichheit. Jetzt sehen wir, es gibt keine Bürger zweiter Klasse in der Gemeinde. Jetzt, wir sollten als Christen auch jeder Form von Frauenfeindlichkeit den Kampf ansagen. Klar, auch Männerfeindlichkeit, aber das ist so ein bisschen weniger ein Thema so in der Geschichte und auch aktuell. Aber wir sollten jeder Form von Frauenfeindlichkeit den Kampf ansagen. Da möchte ich daran erinnern, wie begegnete Jesus den Frauen? Auch in seiner Zeit. Unglaublich wohlwollend. Nun mag jemand vielleicht denken, aber Matthias, so etwas muss man schon noch nur noch in der Kirche sagen, oder? Also es ist doch logisch, dass man heute nicht frauenfeindlich ist. Das ist doch logisch, dass Mann und Frau gleich viel wert sind, gleichbedeutend sind. Das muss man doch heute nicht mehr sagen, das ist doch logisch. Nun, ich möchte heute betonen, die Gleichheit von Mann und Frau ist ein erstaunliches und wunderbares Element des christlichen Glaubens und setzt das Christentum von fast allen Religionen und Gesellschaften und Kulturen ab. Das ist also nicht normal, dieses Denken. Vor etwa 30 Jahren hat die UN einen Bericht erstellt. Und darin stand, dass in keinem Land der Welt die Frauen so behandelt werden, wie das Land seine Männer behandelt. Also kein Land der Welt behandelt die Frauen so, wie sie die Männer behandelt. Ich weiß nicht, wie es heute ist, keinen neueren Bericht jetzt gelesen. Aber bis heute gilt, dass zwei Drittel der Analphabeten sind Frauen. Frauen leiden mehr unter Armut. In vielen Ländern werden Frauen zu niederer Arbeit gezwungen. Sexuelle Übergriffe geschehen überdeutlich an Frauen und Mädchen. Mädchen, Frauen werden gehandelt, Mädchenhandel, werden in die Prostitution getrieben, werden in der Pornografie als Sexobjekt behandelt, zumindest in der Mehrheit. Auch weibliche Nachkommen werden viel mehr abgetrieben im Mutterleib als männliche Nachkommen. Ich verweise hier auch auf die Ein-Kind-Politik in China, wo plötzlich 100 Millionen Männer fehlten. Warum wohl? Und das, so will mir noch jemand sagen, dass die Gleichwertigkeit von Mann und Frau in der Gesellschaft normal ist. Auch in vielen Kulturen, meine Mutter, als sie zum 5. Mal ein Kind bekam, bekam sie zum 4. Mal einen Sohn. In ihrem Zimmer, das ist jetzt gut 20 Jahre her, in ihrem Zimmer gab es auch eine andere Frau aus einem anderen Kulturkreis, die bekam ihr 6. Kind. Zum 5. Mal eine Tochter. Sie war unglaublich eifersüchtig auf meine Mutter. Warum bekommt die jetzt einen Sohn und ich nur eine Tochter? Meine Mutter hat so erzählt, wie sie ihr Kind gar nicht richtig angenommen hat, es nicht stillen wollte, es wie verabscheut hat, enttäuscht war, dass es wieder eine Tochter ist. Ich behaupte darum heute, dass Mann und Frau gleich sind, wird nur auf christlichem Boden geglaubt. Oder dieser Glaube, dass Mann und Frau gleich viel wert sind, gedeiht nur auf christlichem Boden. Jetzt denkt vielleicht jemand, ja, aber im Säkularismus ist das doch auch so, Feminismus und so. Ja, aber ich sage, der Feminismus funktioniert nur dort, wo der christliche Glaube mal präsent war. Der Feminismus geht meines Erachtens zu weit. So. Es geht dann zur Abschaffung der Geschlechter, so weit. Aber das gedeiht nur auf Boden, wo der christliche Glaube, christlich-jüdische Glaube, dass Mann und Frau gleich viel wert sind, mal zumindest prägend war. Also es ist nur richtig, wenn wir als Christen uns dafür einsetzen, dass die schrecklichen Ungerechtigkeiten gegenüber Frauen ausgemerzt werden. Und dann noch eine letzte Anwendung. Freue dich. Wenn du mir zuhörst, bist du entweder ein Mann oder eine Frau. Und jetzt freue dich, wenn du ein Mann bist, dass du ein Mann bist. Freue dich, wenn du eine Frau bist, dass du eine Frau bist. Und wenn es Gott dir schenkt und Gnade schenkt, dass du Nachkommen haben darfst, dann freue dich, wenn Gott dir einen Sohn schenkt. Und freue dich genauso, wenn Gott dir eine Tochter schenkt. Denn Mann und Frau, Tochter und Söhne, sind genau gleich viel wert und bedeutend.